Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levente Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Kamerun, die Priester und der Sex. Auch im zentralafrikanischen Land haben katholische Geistliche sich an Kindern und Nonnen vergangen. Doch das Problem wird kleingeredet, verharmlost und die Opfer nicht beachtet. Quo Vadis, Israel. Die Wahlen im vergangenen April haben es bestätigt. Israels Sehnsucht nach Theokratie wird größer, doch die säkularen Kräfte im Land halten dagegen. Und Donald, der Erlöser. Der Salzburger Religionswissenschaftler Andreas Weiß hält in seinem neuen Buch den US-Präsidenten für ein Ereignis, das nicht ganz von dieser Welt ist, und hebt ihn in überirdische Gefilde. In vielen afrikanischen Ländern ist nach wie vor der sexuelle Missbrauch durch Priester und Bischöfe ein Tabuthema. Man spricht nicht so gerne darüber. Obwohl dort auch immer wieder Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt werden. Und nicht nur Kinder und Jugendliche sind davon betroffen, sondern auch katholische Ordensschwestern. Besonders sie seien, nach Meinung der Kritiker, bei den katholischen Geistlichen begehrt. Das Problem ist in den schwarzafrikanischen Ländern bekannt, so auch im zentralafrikanischen Kamerun. Aber auch dort wird das Problem eher runtergespielt. Man sieht das Thema als typisch europäisch und überbewertet an. Und der erzwungene Sex mit erwachsenen Personen wird zum Beispiel gar nicht als Straftat empfunden, wie meine Kollegin Anne-Françoise Weber festgestellt hat.
Im zentralafrikanischen Kamerun ist es nicht einfach, Antworten zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche zu bekommen. Vielen ist es zu heikel, darüber zu sprechen. Françoise Mbalababa ist Präsidentin einer Organisation zum Schutz von Frauen und Mädchen in der nördlichen Region Adamawa. Sie bestätigt immerhin, dass es Priester gibt, die Kinder sexuell missbrauchen.
Ja, wir sprechen nicht viel darüber, aber das gibt es. Wissen Sie, wir sind sehr verklemmt, man redet nicht über Sexualität. Wenn es ein Drama in der Familie gibt, dann soll das nicht bekannt werden, denn es beschmutzt den Namen der Familie, wenn ein Kind von seinem Lehrer vergewaltigt wurde. Aber manchmal wird so etwas angezeigt und deshalb wissen wir, dass es das Problem wirklich gibt.
Allerdings ist sexueller Missbrauch für Françoise Mbalababa kein spezifisches Problem der katholischen Kirche und der oft in Schulen tätigen Priester. Sie weiß, dass in ihrer Herkunftsregion, wo viele Muslime leben, auch manche muslimische Gelehrte, bisweilen schon mit 4 Frauen verheiratet, Kinder missbrauchen. Diese sogenannten Marabus hätten oft freie Hand, da viele Familien ihre Kinder ganz den Lehrern anvertrauen würden. Vor 2 Jahren hatte ein französisches Fernsehteam publik gemacht, dass eine ganze katholische Ordensgemeinschaft im Osten Kameruns aufgelöst wurde, weil mehrere, vor allem französische Ordensmänner, Jugendliche missbraucht haben sollen. Damals wurde versucht, die Sache zu vertuschen. Der Erzbischof sorgte dafür, dass die Beschuldigten schnell zurück nach Frankreich gingen. Deswegen ist die Kirchenhierarchie schlecht, auf Mediennachfragen zu diesem Thema zu sprechen. Der Erzbischof von Douala, Samuel Kleda, bis vor kurzem Vorsitzender der kamerunischen Bischofskonferenz, lässt sich aber doch auf Fragen zum Thema sexueller Missbrauch ein. Allerdings hält er das Thema weltweit für überbewertet.
Ich habe den Eindruck, dass man dieses Problem übertrieben hat. Man hat zu sehr mit dem Finger auf Gott gezeigt und gesagt, hier ist der Sündenbock. Schauen Sie sich den Bericht der Vereinten Nationen zum Thema an. Er zeigt deutlich, dass der erste Ort sexuellen Missbrauchs die Familie ist. Es folgen der Sport und andere Bereiche. Ich sage nicht, dass es normal ist, was in der Kirche passiert. Es ist zu verurteilen, aber es betrifft die ganze Gesellschaft. Jeder von uns sollte seinen Beitrag leisten, um das Problem zu lösen.
Im Vatikan und anderswo wächst erst langsam das Bewusstsein, dass neben minderjährigen Opfern besonders Ordensschwestern sexueller Gewalt durch Priester ausgesetzt sind. In Kamerun sei es sehr schwierig, diese Form des Missbrauchs zu thematisieren, sagt die Dokumentarfilmerin Edwige Tekam. Denn viele Menschen in Kamerun würden erzwungenen Sex mit einer erwachsenen Person gar nicht als Straftat ansehen. Im kirchlichen Bereich, so ihre Feststellung, laufen besonders junge Ordensschwestern Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden.
Sie stellen sich sowieso manchmal die Frage, ob sie die richtige Wahl getroffen haben. Denn es gibt Versuchungen. Und gleichzeitig treffen sie auf ihre männlichen Gegenüber, die Männer der Kirche, die ihnen sagen, letztlich sind wir Menschen, wir haben das Recht, bestimmte Empfindungen zu haben. Das ist normal. Und wenn wir von Zeit zu Zeit sündigen, ist das nicht so schlimm.
Man erlebe immer wieder, dass junge Schwestern aus einer Gemeinde verschwinden, erzählt Edwige Ticker. Sie bekämen dann ein Kind dort, wo man sie nicht als Ordensfrauen kenne. Nach ein paar Monaten gäben sie das Kind zu einer Verwandten oder sogar in ein Waisenhaus und kämen zurück. Auch wenn Frauen vergewaltigt würden, könnten sie kaum vor Gericht gehen.
So etwas gibt es täglich, nicht nur in Kamerun. Überall gibt es Anklagen gegen Kirchenmänner. Manchmal wissen alle, dass das stimmt, aber es gibt keine juristischen Beweise. Und die Gesellschaft verschließt die Augen. Selbst wenn eine Frau geschlagen wird und die Nachbarn das jeden Tag mitbekommen, will leider keiner vor Gericht als Zeuge aussagen.
Geht es um Priester oder andere hoch angesehene Persönlichkeiten, sei es besonders schwierig, Anklage zu erheben. Edwige Tekam glaubt aber, dass sexuelle Gewalt durch Priester abnehme, da immer häufiger Frauen aus freien Stücken und ganz offen eine Beziehung zu einem Priester eingehen würden. Sie selbst kennt solche Fälle. Vor einigen Jahren war sie bei einer seltsamen Taufe eingeladen. Beim abendlichen Empfang fragte sie, wer denn nun der Vater des Kindes sei. Daraufhin zeigte jemand in Richtung eines Tisches.
Aber man hat mir gesagt, dass an diesem Tisch die drei Priester säßen. Wie konnte einer von ihnen der Vater sein? Doch, da ist der Vater, hieß es. Ich habe sie den ganzen Abend über beobachtet und tatsächlich, der eine Priester war der Vater der vier Kinder dieser Frau. Sie hatte keinen anderen Lebensgefährten. Das war ihr Mann. Ich weiß nicht, wie viel die Ordensgemeinschaft weiß, aber ich glaube, dass wahrscheinlich sogar die Priester Bescheid wussten, die die Taufe gefeiert haben. Sie fragen ja vor der Taufe, wer die Eltern sind. Ein wenig Versteckspiel war dabei, denn der Vater wurde an dem Abend nicht wie üblich offiziell vorgestellt. Aber alle wussten Bescheid.
Bei Edwige Tekam klingt es so, als könnten solche einvernehmlichen Beziehungen verhindern, dass Priester Kinder oder Erwachsene sexuell missbrauchen. Eine verbreitete Ansicht. Auch die Schriftstellerin Chantal Julien Lent macht kaum einen Unterschied zwischen sexueller Gewalt durch Priester und Verstößen gegen das Zölibat, bei denen niemand missbraucht wird. Für sie geht es darum, dass all diese Taten der kirchlichen Lehre widersprechen. Sie fürchtet vor allem um die Frömmigkeit der rund 40% Katholiken im Land.
Ich habe festgestellt, dass vor allem viele junge Leute Schwierigkeiten haben, die Botschaft der Reinheit aus dem Evangelium anzunehmen, die Priester und Prediger so betonen. Die Jungen sagen, ich habe einen Priester in der Disco gesehen. Hier macht ein Priester Kinder. Dort hat einer ein junges Mädchen entjungfert. Wenn der Priester mir morgens sagt, solange man nicht verheiratet ist, darf man keinen Sex haben, und kaum hat er die Messe beendet, erwische ich ihn beim Sex, dann ist die Religion doch ein Witz.
Als engagierte Katholikin ist Chantal Julien Lent verärgert darüber, in welch schlechtes Licht die Kirche durch ein solches Verhalten gerate. Deswegen hat sie einen Roman geschrieben, Aus Fleisch und aus Geist, lautet der Titel. Die Hauptperson wird als junger Seminarist vom Sohn eines Priesters missbraucht und erliegt später dem Charme einer Frau, die mit Vorliebe junge Priester verführt. Auch im realen Leben sieht Schriftstellerin Lent Priester eher als Opfer, denn als Täter.
Ich glaube, der Priester ist ebenso wie die Ordensschwester durch sein Keuschheitsgelübde wie eine verbotene Frucht. Manche Leute fühlen sich davon besonders angezogen. Diese verbotenen Früchte zu bekommen, ist wie ein Sieg, eine Eroberung. Deswegen provozieren manche solche Situationen, in denen die Ordensleute nachgeben. Aber nachher behaupten diese Leute, um sich freizusprechen, der Priester hat mich missbraucht oder die Ordensschwester hat mich verführt und so weiter.
Auch die Armut der Priester, die nur von den Gaben ihrer Gemeinde leben, werde ausgenutzt, sagt Lent. Frauen würden ihnen Mahlzeiten bringen und im Gegenzug Sex erwarten. Deswegen hat sie einem jungen Priester, der neu in ihre Gemeinde kam, gleich erklärt.
Ici, dans cette ville,
Hier in dieser Stadt wird eine Frau, schon wenn du sie grüßt, angesichts deiner Schönheit behaupten, du habest mit ihr geschlafen. Du hast keine Chance, hier eine Beziehung zu führen, die nicht sofort bekannt wird. Ich rate dir, wenn du dich eines Tages nicht mehr zurückhalten kannst, dann geh in eine andere Stadt. Finde eine Frau, lebe dich aus und komme zurück.
Der junge Mann habe sich an ihren Rat gehalten. Und so hätten die Leute Vertrauen zu ihm gefasst und die Gemeinde sei stetig gewachsen. Seine Sexualität in einer einvernehmlichen Beziehung auszuleben, aber das vor den Gläubigen zu verstecken, hält Chantal Julien Lent nicht für Heuchelei, sondern für das richtige Vorgehen, um das Bild der Kirche nicht zu beschmutzen.
Der Priester soll, wenn er Fehler begeht, sie wenigstens nicht offen begehen. Dafür bewundere ich den Islam ein bisschen. Denn ich habe einmal einen jungen Muslim gefragt, warum er heimlich verbotenerweise Alkohol trinkt und gleichzeitig ständig lautstark verkündet, dass er das nicht tue. Er erklärte mir, dass das zweierlei ist. Für sich selbst zu sündigen ist schon eine Sünde, aber den anderen zur Sünde zu verführen, ist noch schlimmer.
Lent will mit ihrem Roman zwar auch vorsichtig fragen, ob der Zölibat die richtige Lebensform für Priester ist, aber sie betont, dass sie auch verheiratete evangelische Geistliche mit unmoralischem Sexleben kennt. Im Grunde hält sie es mit Erzbischof Samuel Kleda, der findet, dass die Menschen ihren Glauben nicht vom Verhalten der Priester abhängig machen sollten.
C'est sûr que un seul prêtre qui
Sicherlich ist ein einziger Priester, der sexuellen Missbrauch verübt, schlimmer als alles andere, wegen seines Status. Aber die Leute sollten dann nicht sagen, dass da ein Engel fällt und es das Ende von allem ist. Wenn so etwas in der Kirche vorkommt, dann sollten die Gläubigen eher sagen, vielleicht hatte unser Priester diese Schwäche. Versuchen wir, ihm zu helfen, damit das nicht mehr vorkommt.
Priester, die verführt werden und eine Kirche, deren Image beschmutzt wird. Für die Opfer sexuellen Missbrauchs ist da kein Platz.
Sexueller Missbrauch durch katholische Geistliche in Kamerun. Sie hörten einen Beitrag von Anne-Françoise Weber. Im April jubelte er noch als Sieger. Heute, einige Wochen später, ist ihm, Benjamin Netanyahu von der Likud-Partei, nicht mehr zum Lachen zumute. Er ist mit der Regierungsbildung gescheitert und im September stehen erneut Knesset-Wahlen an. Eine der Konfliktlinien ist das Verhältnis von Staat und Religion. Einer der Abgeordneten geht besonders weit und denkt laut über eine Theokratie, in der das Torahrecht gilt. Tim Aßmann berichtet.
Der Mann hat große Pläne und er teilt sie gerne mit anderen. Bezalel Smotrich, Parlamentsabgeordneter des nationalreligiösen Parteienbündnisses Rechte Union, will israelischer Justizminister werden und er will das Land radikal verändern. Langfristig stelle er sich einen Staat vor, dessen Gesetze sich an der Tora orientieren, erklärte Smotrich. Wir wollen das Torarecht als Grundlage und es wird so kommen. Wie Nablus, Hebron, die Klagemauer und der Tempelberg zu uns zurückkehrten, wird auch das Torahrecht zu uns zurückkommen. Was folgte, war Empörung. Für die Kritiker des nationalreligiösen Bezalel Smotrich sind seine Vorstellungen nicht weniger als ein Wandel der rechtsstaatlichen säkularen Demokratie Israel in eine Theokratie nach jüdisch-religiösem Recht. Ein Land also, in dem die Torah-Auslegung konservativer Rabbiner die Rechtskraft von Richtersprüchen hätte. Das ist die Horrorvision von Oppositionspolitikern wie dem liberalen Yair Lapid, der Israels Regierungschef Netanyahu einen Ratschlag erteilte. Jeder, der Smotrichs Erklärung hörte, er wolle Justizminister werden, damit im Staat Israel das Torahrecht angewandt wird, versteht nun den ganzen Wahnsinn der Zeit, in der wir uns befinden. Ich rate Netanyahu, wenn Sie wegen der Vergehen, derer Sie angeklagt sind, verurteilt werden, dann wollen Sie nicht, dass für Ihr Strafmaß Torahrecht angewandt wird. Premierminister Netanyahu droht ein Korruptionsprozess und außerdem stehen Neuwahlen im September an, weil es Netanyahu nicht gelang, nach den gerade erst abgehaltenen Wahlen im April eine Regierung zu bilden. Grund für das Scheitern seiner Gespräche war ein Streit zwischen einer säkularen und zwei streng religiösen Parteien über die mögliche Einführung der Wehrpflicht für ultraorthodoxe jüdische Männer. Im aktuellen Streit über die Theokratie-Ideen von Bezalel Smotrić bemühte sich Netanjahu ums Glätten der Wogen. Israel werde kein Staat nach jüdisch-religiösem Recht werden, erklärte der Regierungschef, und israelische Medien meldeten unter Berufung auf die Führungsebene von Netanjahus Likud-Partei, Bezalel Smotrić habe nach diesen Äußerungen keine Chance mehr, Justizminister zu werden. Die Debatte um das Torahrecht steht stellvertretend für die Versuche streng- und nationalreligiöser Politiker, mehr Einfluss auf das Wesen des Staates zu nehmen. Die israelische Gesellschaft wird, das bestätigte das Wahlergebnis vom April, immer religiöser. Der Anteil streng religiöser Juden an der Gesamtbevölkerung liegt mittlerweile bei 15%. Bei der Staatsgründung 1948 war es 1%. Über Gesetzgebung versuchen ultraorthodoxe Politiker, den säkularen jüdischen Israelis Regeln vorzuschreiben. So verlangte, einem Medienbericht zufolge, die Partei des Vereinigten Tora-Judentums während der Koalitionsgespräche die Abschaffung eines Gesetzes, das die Geschlechtertrennung verbietet. Der Abgeordnete des Vereinigten Tora-Judentums, Uri Maklev, sagte dazu: Es gab einen Entwurf, den wir dem Likud vorlegten, aber über diesen Paragraphen wurde nicht wirklich gesprochen, da die Koalitionsverhandlungen nicht weitergeführt wurden. Sollten die streng religiösen Politiker vom Vereinigten Tora-Judentum nach den Neuwahlen im September erneut Koalitionsgespräche führen, könnte die Geschlechtertrennung wieder aktuell werden. Das Ringen zwischen säkularen und streng- und nationalreligiösen Juden um das Wesen des israelischen Staates wird ganz sicher weitergehen.
Aus Jerusalem berichtete Tim Aßmann. In keiner Rede eines amerikanischen Politikers darf am Ende die Formel God bless America, Gott schütze Amerika fehlen, und selbst auf den amerikanischen Dollarnoten befindet sich seit über 60 Jahren der Hinweis: In God we trust, auf Gott vertrauen wir. Obwohl die Verfassung in den USA die Trennung zwischen Staat und Kirche garantiert, spielt die Religion dort in Gesellschaft und Politik unbestritten eine wichtige Rolle. In der Person Donald Trumps hat diese Verbindung jedoch aberwitzige Züge angenommen. Das sagt zumindest der Salzburger Religionswissenschaftler Andreas Weiß. In seinem Buch Trump, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, hat er sich mit der US-amerikanischen Zivilreligion, sprich mit dem religiösen Anteil der dortigen politischen Kultur beschäftigt. Henning Klingen hat mit Andreas Weiß gesprochen.
Ereignisse haben die Eigenart, dass sie aus heiterem Himmel hereinbrechen. Wie eine Krankheit, mit der man nicht gerechnet hat. Oder wie ein Schicksalsschlag. Donald Trump ist in der Wahrnehmung des Salzburger Religionswissenschaftlers und Theologen Andreas Weiß genau ein solches Ereignis.
In der Politik oder auch in der Weltgeschichte spricht man von Ereignissen, wenn etwas zutage tritt, mit dem die Menschen beim besten Willen schlichtweg nicht gerechnet haben. Und bei Donald Trump kommt man auch an diesen Punkt. Niemand hat damit gerechnet, dass Donald Trump Präsident wird. Also auch die optimistischsten Statistiken der Republikaner haben ein möglichst knappes Rennen vorhergesagt, aber tatsächlich damit rechnen wollte niemand, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt.
Das Besondere am Ereignis Trump ist dabei vor allem dessen religionspolitischer Charakter. Das jedenfalls ist die These, die Weiß in seinem Buch mit dem vielsagenden Titel »Trump, du sollst keine anderen Götter neben mir haben« entfaltet. Zum einen ist Trump gerade für religiöse Menschen ein Störfaktor.
Donald Trump passt überhaupt nicht in das Bild, das sich viele republikanische Wählergruppen von US-Präsidenten eigentlich erwarten. Besonders für evangelikale Gruppen soll das ein liebender Familienvater sein, ein idealer Christ, ein moralisch unfehlbarer Mensch, der liebende, fürsorgliche Staatsvater. All das ist Donald Trump eigentlich nicht.
Darüber hinaus ist Trump auch ein Störfaktor in jenem sonst so geschmiert laufenden Räderwerk der Civil Religion, der Zivilreligion. Geprägt hat diesen Begriff in den 1960er Jahren der US-Soziologe Robert Bella. Mit ihm wollte er beschreiben, wie es sein kann, dass ein hochgradig moderner Staat wie die USA gerade nicht den Weg radikaler Säkularisierung gegangen ist, sondern ohne Verlust der Modernität religiöse Momente verinnerlichte, ja sein Erwählungsbewusstsein geradezu religiös aufgeladen hat.
Der Präsident hat in einem solchen starken Erwählungsbewusstsein natürlich eine besondere Funktion. Er ist derjenige, der diesen Anspruch nach außen garantiert, der ihn sichtbar macht. Und wenn dieser Präsident ein schlechter, moralisch fehlbarer Mensch ist oder er falsche Entscheidungen trifft, dann fällt das nicht nur auf ihn als Person zurück, sondern es kratzt auch an diesem patriotischen, quasi religiösen Selbstbewusstsein der USA. Aus dem Blick der Zivilreligion heraus leuchten die Affären von Richard Nixon oder Bill Clinton, die Affären von John F. Kennedy, die leuchten aus einem anderen Licht auf, nämlich, dass es nicht nur die Fehlleistungen eines moralischen Menschen sind oder eines moralisch hinfälligen Menschen sind, sondern es sind auch gleichzeitig auch Kratzer an dieser hochpolierten Fassade der US-Zivilreligion.
Durch persönliches Fehlverhalten beschädigt der Amtsinhaber also nicht nur seine Person, sondern er korrumpiert gleich das ganze Amt und seine quasi göttliche Stiftung. Ein gefährliches Spiel, so Andreas Weiß, basiere doch das Vertrauen der Amerikaner in ihr politisches System in wesentlichen Zügen auf dieser Grundannahme.
Donald Trump konzentriert diese zivile Religion, dieses Erwählungsbewusstsein so auf seine eigene Person hin, dass er sich quasi selbst als unauswechselbar, als nicht mehr austauschbar inszeniert. Und das wird eine Gefahr für diese US-Zivilreligion. Die Zivilreligion lebt nämlich genau davon, dass der Präsident, also das Amt des Präsidenten, von unterschiedlichen Personen ausgefüllt werden kann. Der Präsident ist austauschbar.
Tatsächlich macht Weiß jedoch bei Trump eine Art theologische Tiefenströmung aus. Denn so sehr er sich inzwischen von jeder Form einer strengen Kirchlichkeit oder religiösen Praxis gelöst habe, so sehr präge ihn bis heute die langjährige Freundschaft zum 1993 verstorbenen reformierten Pastor Norman Vincent Peale. Dessen Buch »Die Kraft positiven Denkens« verkaufte sich seit den 1950er Jahren millionenfach.
Peales Botschaft war, kurz gesagt, wer nur genug an sich selbst glaubt und an den Segen Gottes, den Gott in jeden Einzelnen hineinlegt, der wird im Leben erfolgreich sein. Und je mehr man erreicht, ist das auch ein Merkmal dafür, dass man Gott und Gottes Segen in der eigenen Person anerkennt und wirksam werden lässt.
Anders gesagt, der persönliche wirtschaftliche Erfolg wird zum Ausweis besonderer göttlicher Gnade. In diesem Licht sehe sich Trump permanent. Das evangelikale Lager verzeiht ihm Scheidungen, Affären und sexistische Bemerkungen, denn ein Erfolgsmann wie er gilt als gesegnet. Die katholischen Bischöfe sieht Weiß seit Amtsantritt Donald Trumps in einem permanenten Dilemma. Denn ein großer Teil der katholischen Gläubigen stammt aus jenen Regionen Lateinamerikas, gegen die Trump mit Vorliebe wettert.
Nachdem Donald Trump vor allem gegen diese Gruppen in der Migrationsfrage wettert und diese attackiert, wurden die Bischöfe und auch die Bischofskonferenz quasi vor eine Bewusstseinswahl gestellt. Also stellen Sie sich jetzt hinter die politische Linie, hinter die republikanische Linie, in der Sie sich seit den 70er Jahren sehr wohl gefühlt haben, weil Sie in vielen moralischen Fragen, Abtreibung, Homosexualität und so weiter, dieselbe Linie vertreten wie die republikanische Partei. Oder stellen Sie sich gegen die Migrationspolitik von Donald Trump, weil Sie sich bewusst sein müssen, dass Ihre eigene Glaubwürdigkeit auf Messerschneide steht.
Trumps erste Amtszeit endet regulär 2020. Eine zweite ist nicht ausgeschlossen. Andreas Weiß warnt vor voreiligen Gewissheiten. Nicht ausgeschlossen nämlich, dass das göttliche Band hält, an dem sich Trump wähnt, und religiöse Wähler ihn erneut zum Triumph führen.
Man kann Donald Trump jetzt überinszenieren als das Ende der Welt, das Ende der westlichen Gesellschaft, was er, glaube ich, aber nicht ist. Aber man kann ihn auch unterschätzen. Und man hat ihn politisch, aber auch wirtschaftlich schon sehr, sehr oft unterschätzt.
Henning Klingen sprach mit dem Salzburger Religionswissenschaftler Andreas Weiß über das neue Buch »Trump, du sollst keine anderen Götter neben mir haben«, erschienen im Patmos Verlag. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin, und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.